Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich liebe echte Lebensgeschichten, Bücher, die einen mitnehmen auf eine Reise durch Höhen und Tiefen des echten Lebens. Am besten noch mit einem schönen, nicht allzu kitschigen Happy End am Ende. Das Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist so ein Buch oder auch nicht. Es hat nämlich eigentlich kein Happy End oder vielleicht doch. Jedenfalls ist es die Geschichte von Mio. Mio war ein kleiner, lustiger Junge, der nur 8 Jahre alt geworden ist. Fast sein ganzes Leben lang haben er und seine Familie mit heftigen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Und kurz vor seinem 9. Geburtstag ist Mio schließlich gestorben. Ein heftiges Thema und trotzdem ist es ein Buch geworden, das Hoffnung macht und das durchaus auch fröhliche Seiten hat. Das verrät schon der Titel: Mama, glaubst du, die brauchen im Himmel einen Feuerwehrmann? Was hinter dem Titel steckt und warum das Buch trotz allem Schweren auch ganz viel Hoffnung und Lebensmut ausstrahlt, darüber spreche ich mit der Mama von Mio, die dieses Buch geschrieben hat, Lara Link. Herzlich willkommen. Hallo Lara.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Lara, vielleicht gerade erstmal direkt zum Titel des Buches. Mama, glaubst du, die brauchen im Himmel einen Feuerwehrmann? Die Frage hat dein Sohn dir gestellt. Was steckt dahinter? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, genau. Also mein Sohn, der Mio, der war eigentlich sein ganzes Leben krank, auch schwer krank. Und wir haben immer sehr ehrlich mit ihm gesprochen. Wir haben ihm immer erklärt, was der nächste Schritt ist, was als nächstes passiert. Und so haben wir auch irgendwann mit ihm natürlich über Sterben gesprochen. Wir haben ihm gesagt, dass er irgendwann sterben wird. Und dann hatte er ganz viele Fragen, was dann passiert. Und wir haben Antworten gesucht. Wir haben zusammen in der Bibel nachgeschaut. Wir haben uns zusammen überlegt, wie das wohl ist, wenn Jesus ihn eines Tages abholt. Und für den Mio war der Himmel immer ein richtig schöner Ort. Der hat immer gesagt, er geht da schon mal hin, Party machen und wartet dann auf uns. Und als seine Kraft immer weniger wurde und als er und wir ja auch gespürt haben, dass es langsam zu Ende geht, hat er irgendwann gesagt, also ich werde mal ein kleiner Feuerwehrmann. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ich sagen soll. Und dann hat er einfach weitergesprochen und hat gesagt, glaubst du denn, dass es im Himmel eine Feuerwehr gibt? Und da habe ich gesagt, so wie wir das immer aufgefangen haben, habe gesagt, naja, also der Himmel ist einfach ein wunderschöner Ort und alle sind dort glücklich. Und wenn du eine Feuerwehr zum Glücklichsein dort brauchst, dann wird es die mit Sicherheit auch geben. Und dann war er total erleichtert und hat gesagt, ja, okay, dann werde ich dort ein kleiner Feuerwehrmann und glaubst du, die brauchen dort noch einen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke schon. Und dann hat er gesagt, ja, dann kann ich da hingehen. Und dann war das wirklich so, also der Mio, der hatte wirklich einfach überhaupt keine Angst vom Sterben und vom Himmel und von dem, was da kommt und konnte wirklich ganz im Vertrauen und mit ganz viel Ruhe dann in den Himmel gehen und vielleicht in die Himmelsfeuerwehr.
Das sind ja so Fragen, wo es einem als Erwachsenen erstmal so den Hals zuschnürt, oder? So mit Himmel, wenn man so merkt, wow, der setzt sich damit auseinander, mit dem ganzen Thema. Hat sich dieser, weil wenn du das ihm gesagt hast, du denkst ja selber auch drüber nach, Himmel, hat sich dein Blick auf das, was Himmel ist, verändert in der Zeit?
Mein Blick auf den Himmel hat sich verändert, ja. Das war lange ja einfach nur so ein abstrakter Begriff, Himmel. Also was ist Himmel und wo ist der Himmel und was erwartet uns im Himmel? Und mich zusammen mit meinem Kind damit auseinanderzusetzen. Und also der Mio, der war körperlich sehr krank, der war aber kognitiv fit. Also der hat wirklich tiefe Fragen gestellt und der wollte wirklich auch Antworten haben. Aber natürlich nur so, wie ein Kind das verstehen kann. Und das auf diese kindliche Ebene zu gehen und festzustellen, hey, der Himmel, das ist ein schöner Ort. Und dort sind wir alle gesund und dort sehen wir uns alle wieder. Und das ist noch besser, als wir unser Gut definieren können. Das hat meinen Blick auf den Himmel definitiv ganz stark verändert, ja. Es hat es noch schöner gemacht.
Ja, hört auf die Kinder und euer Leben ändert sich. Zu dem Buch nochmal, ich habe das Manuskript, als ich das allererste Mal gelesen habe, es ist halt eine harte Geschichte. Also ich habe, glaube ich, jedes Mal ein paar Taschentücher gebraucht, als ich es gelesen habe. Ja. Aber da sind auch Sachen drin, wo du denkst, was ist das für ein Typ gewesen? Also der kleine Mio, lass uns da mal ein bisschen drüber reden. Da begegnet in dem Buch einem ein Mio, der wirklich, wirklich den Schalk im Nacken hatte, trotz allen Herausforderungen. Was hat ihn denn so besonders gemacht? Also jetzt jenseits von den Herausforderungen und Behinderungen, die er hatte. Was war so besonders an Mio, an seiner Lebenseinstellung vielleicht auch?
Also ja, tatsächlich war der Mio der krankeste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Also ich habe noch nie, auch seitdem, nie wieder einen Mensch kennengelernt, der so krank ist. Und gleichzeitig war er einfach auch wirklich der lustigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Der Mio, der hatte immer einen Witz und immer eine Idee und immer irgendeinen lustigen Einfall. Und auch wenn es schwer war, wenn wieder eine Untersuchung anstand oder wenn er Schmerzen hatte oder man ihn wieder stechen musste oder einfach wirklich die schwierigen Situationen anstanden, natürlich gab es das auch, dass er gesagt hat, ich möchte es nicht, aber das war immer, oder dass er traurig war, aber das war immer so ein Sekundenmoment. Und dann hat man schon in seinem Gesicht gesehen, dann kam ihm so der nächste Einfall und der nächste Witz ums Eck und den hat er einfach immer so in den Raum geschmissen. Der hat dann auch die Oberärzte plötzlich angefangen, unterm Arm zu kitzeln oder hat irgendwelche Sachen nach ihnen geschmissen oder hat Kochsalzspritzen genommen, die rumlagen und hat die damit nass gespritzt oder so. Und tatsächlich war das einfach so, dass der Mio durch seine Leichtigkeit und durch das viele Lachen es uns Erwachsenen oft leichter gemacht hat. Der hat einfach die Schwere aus den Momenten rausgenommen. Der Mio, der hatte auch immer ein Pack Seifenblasen in seiner Hosentasche. Und wenn ihm gar nichts mehr eingefallen ist, dann hat er einfach die Seifenblasen rausgeholt. Und egal, wo er war, auch in der Vorbereitung zur OP, hat er seine Seifenblasen da rausgehauen. Und ich habe immer gesagt, der Mio, der versprüht einfach seine Seifenblasenleichtigkeit. Der ist mit dieser Leichtigkeit den Menschen einfach direkt ins Herz gehüpft und hat damit wirklich Situationen entschärft, die für uns Erwachsene oft kaum auszuhalten waren, aber dadurch einfach wieder handelbar wurden. Ja.
Mio ist, also es gab in der Schwangerschaft schon die Diagnose, dass er schwer behindert sein wird. Da war für dich auch eine schwierige Phase, weil die Ärzte dann dazu geraten haben, ihn abzutreiben. Er ist aber gesund geboren worden, zur Überraschung von allen, und ist dann, ich glaube, mit 18 Monaten ungefähr oder so, wo dann die Schwierigkeiten langsam begannen und dann folgt wirklich ein Drama auf das andere, diese ganzen Herausforderungen. Gab es da einen Moment für dich, wo du im Rückblick, wo du vielleicht, ich meine, es ist ja eine Ausnahmesituation, wo du dann gesagt hast, nee, das war vielleicht doch keine gute Idee? Das ist eine krasse Frage, ich weiß. Also,
Dass wir
dass
ihn
Mio
bekommen
lebt.
haben, meinst du, dass
Ja.
er lebt? Nein, die Frage habe ich mir nie gestellt. Nein, überhaupt nicht. Und also auch in dem Moment, als in der Schwangerschaft irgendwie Schwierigkeiten aufgetreten sind und tatsächlich die Ärzte uns auch nahegelegt haben, die Schwangerschaft zu beenden, das war für uns nie eine Option. Wir hatten vorher nie darüber nachgedacht, mein Mann und ich. Das war nie ein Thema, wo wir uns viele Gedanken gemacht haben, weil es einfach außerhalb unserer Vorstellungskraft war, ein krankes Kind zu bekommen. Das hatten wir einfach nicht im Plan. Aber das Leben dieses Kindes anzuzweifeln, das war nie, gar nie,
Ja.
nicht, nein.
Ja, weil das ja dann auch so ein Punkt ist, wenn die Ärzte, die, das ist ja dann auch nicht böse gemeint, aber die auch dann da sagen, boah, wisst ihr eigentlich, was auf euch zukommt und wie das Leben dann aussieht und das Schwere. Ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht auch Kontakt hattet oder habt zu Menschen, denen es ähnlich ging, so diese Frage, behindertes Kind, kommen wir damit klar? Was würdest du denen mit auf den, oder was gibst du denen mit auf den Weg?
Also die Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Ich würde keinen einzigen Tag mit Mio missen wollen. Wir haben damals gesagt, dieses Kind, das darf auf jeden Fall mal geboren werden und dann müssen wir gucken, wie der Weg dieses Kindes ist. Ich glaube oder habe auch die Erfahrung gemacht, die Kinder, die gehen ihren Weg in ihrem Tempo und in ihre Richtung. Und wenn der Mio entschieden hätte, schon direkt nach der Geburt lieber wieder in den Himmel zu gehen, dann wäre das so gewesen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die 9 Jahre, die wir mit Mio leben durften, die würde ich ganz schrecklich vermissen. Da bereue ich keinen einzigen Tag.
Ja, man reduziert es ja auch immer so. Also ihr habt ja auch Mio zu Hause gehabt als Intensivpflegekind und so. In dem Blick von außen reduziert man das oft auf solche Situationen, wo man dann sagt, boah, wie kann man nur das alles durchstehen und sowas. Aber in all den Kämpfen, du hast Mio ja auch geschildert als einen kleinen Jungen, der ja auch leben wollte, der auch Spaß hatte am Leben. Wie war denn da euer Alltag zwischen diese Katastrophen kamen ja manchmal sehr plötzlich und dann war wieder ganz normaler Alltag. Wie war das für dich im Rückblick? Wie hast du das erlebt damals?
Also das war durchaus eine wilde Zeit. Wir hatten ja noch 2 große Mädels auch und haben auch in der Zeit noch unser 4. Wunschkind bekommen, hatten dann diese 4 Kinder und diesen intensiven Pflegealltag. wenn ich da jetzt rückblickend drauf schaue, klingt das unglaubwürdig und ich frage mich wirklich, wie wir das gemacht haben. Ich weiß es gar nicht so richtig. Also Fakt ist klar, mein Mann und ich sind ein ganz, ganz starkes Team. Ohne ihn wäre es auch nicht gegangen. Wir haben das wirklich einfach zusammen gemacht. Und da war noch eine ganz, ganz große Portion göttliche Kraft dabei. Anders kann ich es nicht erklären.
Ja, und du hast es gerade gesagt, ihr habt auch noch zwei Mädels gehabt damals und plus ein Kind dazu. Und ich finde diese Beschreibung so schön, wie die damit umgegangen sind, auch mit Mio. Also diese ganzen Spiele und die haben ihn ja einbezogen, obwohl er ganz viel Herausforderung hatte, vieles gar nicht so machen konnte. Wie muss ich mir das vorstellen? Ein behindertes Kind mit zwei gesunden Mädels, wie richtig turbulent wahrscheinlich, oder?
Also es war richtig turbulent, aber es war einfach ganz normales Leben. Also auch hier, als unsere Haustüren sind und waren immer offen. Also wir hatten dann auch immer noch einen ganzen Schwung Nachbarschaftskinder mit dabei und der Mio, der war einfach immer mittendrin. Und wenn dann klar war, okay, jetzt müssen wir wieder medizinisch intervenieren, dann war das klar, dann gehen wir jetzt mal zurück ins Zimmer und dann sind wir aber auch wieder rausgekommen. Und als der Mio noch laufen konnte, war er einfach ganz normal immer mit dabei und im Rolli, das haben die Kinder dann hier auch gefeiert, weil mit einem Rolli kann man wunderbar Einrad fahren lernen. Die haben den dann hier die Straßen rauf und runter geschoben und ich glaube, unsere gesamte Nachbarschaft kann Einrad fahren, weil sie das an dem Rolli von Mio gelernt haben. Und also das war auch immer völlig klar, also ganz egal, was wir gemacht haben, dass der Mio dabei ist. Wir haben das nie gemacht, ihr seid die Gesunden, er ist der Kranke, wir haben das nie getrennt, sondern der war einfach immer selbstverständlich dabei. Und die Aufgabe von uns Erwachsenen, von meinem Mann und mir, war einfach, das medizinische Intervenieren da zu integrieren oder einfach drumherum zu planen. Und also solange es ging, haben wir einfach mit dem Mio gelebt, ganz normal gelebt. Und natürlich waren da immer Einschränkungen da. Und es hat wahrscheinlich auch nicht so viel mit dem Leben von Familien mit gesunden Kindern zu tun. Natürlich war es immer angespannter, immer eingeschränkter, immer getakteter, auch immer sorgvoller, immer die Sorge, was ist, wenn er jetzt hier einen Krampfanfall hat? Ist hier ein Arzt verfügbar? Immer, das war immer mit dabei. Und danach haben wir, solange es ging, einfach gelebt und haben gar nicht so viel nachgedacht. Wir haben einfach gemacht.
Das hing ja so ein bisschen wie ein Damoklesschwert immer über euch. Was so eine Szene, wo du irgendwo mal aus dem Krankenhaus raus bist und dann dich auf eine Bank gesetzt hast, wo ein bisschen Ruhe war und plötzlich hatte er so einen Anfall. Kann man da noch irgendwie für sich abgrenzen oder noch normal leben? Oder was hat dir da in der Zeit geholfen? Weil sonst ist es ja eine Dauerspannung, aus der du gar nicht mehr rauskommst, oder?
Also die Dauerspannung, die war mit Sicherheit da. Ich war immer auf halb acht. Ich habe immer auf jedes Zeichen, auf jede Veränderung in der Atmung, auf alles immer geachtet. Aber ich wusste auch, dass ich es gut kann. Also da habe ich mir selber wirklich vertraut, dass ich im richtigen Moment das Richtige tun kann. Und ich hatte ja auch einen Gott an der Seite. Also es war mir auch völlig klar, dass ja auch nichts passiert, wo Gott nicht auch seine Hand drüber hat. Und natürlich, also der Mio, der hatte auch Krampfanfälle dann mitten im Wald, wo ich ganz allein mit ihm war oder so. Aber was wäre die Alternative gewesen? Die wäre gewesen, dass ich ihn in sein Zimmer oder in sein Bett einsperre und mich gleich mit und dann wäre da nicht viel Leben möglich gewesen. Also so diese Angst, die musste ich so ein bisschen hinten anstellen. Da musste ich ein bisschen Mut entwickeln auch, ja.
Du schilderst es so, Gott war immer mit dabei. Ich sag mal so, in guten Zeiten, wenn die Sonne scheint, ist es okay, dann kann ich so, ja, ich bin mit Gott unterwegs und so. Bei dir waren das aber auch, würde ich mal sagen, so in deiner Gottesbeziehung, so Ups and Downs. In dem Buch geht es auch darum, diese erste Diagnose in der Schwangerschaft noch und so. Da war schon so ein Schlüsselerlebnis, wo du dann natürlich auch Gott gegenüber da Vorwürfe formuliert hast. Wie hast du das dann erlebt? Weil bei manchen Menschen überlebt der Glaube dann nicht solche Phasen. Hast du Gott aktiv? Hast du ihn gehört? Hast du irgendwie was bewusst erlebt damals? Wie war das für dich?
Ich habe mit Gott ganz schön gekämpft. Also, ne, wie du gesagt hast, wenn die Sonne scheint, dann ist es leicht zu glauben und auch so dieses, ja, alles wird gut und alles hat seinen Sinn und Gott passt auf alles auf. Das wurde natürlich alles ganz schön zerrüttelt und in Frage gestellt. Was mir geholfen hat, ist, dass ich vom Verstand her beschlossen habe, hey, ich kenne diesen Gott, ich habe ihn kennengelernt und ich möchte auch in der schwierigen Zeit dranbleiben. Und es war dann oft so, dass ich auch gar keine Worte mehr hatte zu beten, weil ich das Gefühl hatte, ich bete und bete und bete und es passiert eigentlich gar nichts oder es wird nur immer nur das Gegenteil. Und ich habe dann auch gelernt, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, Gott, hier bin ich. Aber ich habe gar keine Worte mehr und habe dann einfach schweigend gebetet. Ich habe gesagt, also du siehst doch mein Herz und was soll ich denn noch sagen? Was soll ich denn noch tun? Ich weiß es doch nicht, aber ich habe wirklich mir vorgenommen, dran zu bleiben. Auch das ist mir nicht immer gelungen. Es gab auch Momente, die wirklich für mich so gottlos angefühlt haben, wo ich dachte, okay, jetzt, hä? Also war das alles ein Trugschluss, was ich bisher geglaubt habe? War das alles irgendwie nur ein Wunschdenken und diesen Gott gibt es einfach tatsächlich gar nicht? Und eine Zeit lang war das wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, nee, also jetzt gerade, ich kann jetzt gerade hiermit nichts anfangen. Und dann waren es aber auch die Menschen um mich rum, also vor allem auch mein Mann, der gesagt hat, okay, du, dann bete ich jetzt für dich mit. Und auch unser Freundeskreis und die Gemeinde, die gesagt haben, hey, wir beten für euch. Und wenn die an der Tür standen und einen frisch gebackenen Kuchen gebracht haben und gesagt haben, hey, ich denke an dich und ich bete für dich und was in den jetzt gerade die Gebetsanliegen, waren das schon immer so Signale für mich, ja, die so ein bisschen reingespielt haben, hey, vielleicht guck mal doch wieder über den Tellerrand rüber. Aber ja, also ich habe gekämpft mit Gott, aber auch das, auch dieses Hadern und so dieses, ich müsste dich jetzt mal hören, ja, ist jetzt im Nachhinein nichts, was kaputt gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil, was mein Glauben einfach nur noch fester gemacht hat, noch erwachsener gemacht hat, ja.
Ja, da gibt es in dem Buch auch eine Stelle, wo es darum geht, dass ihr eine neue Wohnung, neues Haus braucht. Und wenn ich es richtig erinnere, ist es dann so, dass dein Mann und deine Kinder intensiv dafür beten und schon genaue Vorstellungen hat und du dann irgendwie so sagst, jetzt hör doch auf mit dem Mist. Das klappt doch eh nicht. Aber du hast es gerade so gesagt, so diese, was gab es da für dich mal so einen besonderen Moment, wo, in Anführungsstrichen, wo Gott dir so die Hand auf die Schulter gelegt hat oder begegnet ist oder wie auch immer? Wo du sowas erlebt hast, wo du denkst, so wow, danke, das war jetzt, kam genau richtig.
Also das war definitiv, wie du angesprochen hast, die Situation mit unserer Wohnung, die uns fristlos dann gekündigt wurde wegen Eigenbedarf. Ja, tatsächlich, wo mein Mann und meine Kinder sich genau formuliert haben, was sie sich wünschen. Und also ja, und ich stand da und dachte, oh, wir müssen jetzt einfach nehmen, was wir kriegen. Und ja, die wollten einen Kletterbaum und eine Badewanne und eine Werkstatt. Und also das hat mich richtig sauer gemacht. Und letztlich hat uns Gott genau das geschenkt. Ein Kletterbaum, zwei Badewannen, eine Werkstatt. Und ja, ich stehe heute da und denke, Mann, hätte ich mir nur einen Pool oder noch irgendwas dazu gewünscht? Ja, also das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, also dieser Gott, der ist wirklich da. Und auch wenn ich es jetzt gerade nicht fühle, hey, es wäre dumm, sich davon wirklich ganz abzuwenden oder überhaupt davon abzuwenden. Und dann waren es auch immer wieder Momente, eben, dass Menschen vor der Tür standen, einen Blumenstrauß gebracht haben, dass jemand angerufen hat und nachgefragt hat, oder dass plötzlich dann meine Pflegekraft da stand, die völlig unerwartet auch Christ war und mich mal in den Arm genommen hat und gesagt hat, hey, wir können zusammen beten oder so. Das waren so viele kleine Momente, ja, wo ich auch wirklich im Schweren Gott gesehen und erfahren habe. Aber letztlich habe ich auch ganz viel jetzt im Nachhinein erst richtig verstanden.
Viele deiner Texte, vielleicht kommen wir genau auf die Zeit drauf. Für das Buch hast du am Grab von oder auf dem Grab von Mio geschrieben, in seiner Nähe. Was hat dir denn bei dem Trauerprozess beim Abschiednehmen dann geholfen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist so eine, wenn das so eine intensive Zeit ist und wenn dir dann auf einmal zu Ende ist und dann, boah, da ist ja schon psychologisch wahrscheinlich ganz viel so am Poltern und am Machen. Was hat dir denn geholfen bei diesem Abschied nehmen von Mio und von der Zeit mit ihm?
Also genau, tatsächlich ist es so von diesem 180 auf 180 unterwegs sein, immer auf Interventionen bereit sein, auf es ist gar nichts mehr da. Das war erstmal ein großes Loch, da war erstmal gar nichts mehr. Und ich schreibe schon immer gerne und ich schreibe schon immer viel und mir hat dann wirklich das Schreiben geholfen. Und ich habe mich dann zu Mio ans Grab gesetzt und einfach, weil ich da auch meine Ruhe hatte, weil da niemand was von mir wollte, kein Telefon, keine Türklingel, nichts. Und ich habe einfach angefangen zu schreiben. Und ich habe auch gar nicht chronologisch geschrieben und erstmal auch gar nicht mit dem Ziel, dass es ein Buch wird, sondern ich habe einfach geschrieben, was ich gefühlt habe, um zu verstehen, was hier passiert ist. Weil der Verstand, der wusste das, aber das Herz, das ist so träge, das hat das irgendwie gar nicht richtig fassen können. Und ich habe einfach angefangen zu schreiben, hey, was ist uns passiert? All die Jahre und auch jetzt gerade. Und ich habe mal hier geschrieben und mal da, mal als er Baby war, mal als er gestorben ist. Also so wirklich ganz wild durcheinander und habe dann gemerkt, hey, wenn ich die Texte zusammenfasse, kann auch was Gutes draus werden. Und der Prozess, also das hat mir wirklich unsagbar gut getan im Verstehen, was da passiert ist.
Es klingt ja so, dass da, du musstest ja funktionieren über die 9 Jahre weg und das Herz war vielleicht nicht immer dabei, aber dass das beide dann wieder zusammenkommt, also dass du das auch nochmal so verarbeiten, bearbeiten kannst. Der
Ja, genau.
Rückblick, vielleicht so im Rückblick, kannst du sagen, wie dich diese knapp 9 Jahre mit Mio, dich und auch deinen Glauben verändert haben?
Also es hat mich komplett verändert. Ich würde sagen, mein ganzes Leben in jedem Bereich hat mich verändert. Auf der einen Seite habe ich mit Sicherheit Leichtigkeit verloren, so dieses alles wird gut, Happy Life, Leichtigkeit, die ja, die ist mir ein Stück weit abhanden gekommen. Gleichzeitig bin ich aber viel, viel tiefer geworden. Ich denke viel, viel weiter, viel, viel tiefer. Ich glaube, ich fühle auch viel, viel tiefer. Und mein Glauben ist raus aus diesem, ich würde fast sagen, Kinderschuhen, rein in dieses, in einen Erwachsenenglauben, in was Festes. Also ich habe das jetzt überlebt und ich habe das auch mit Gott zusammen überlebt und ich habe im Nachhinein so viel Segensspuren auch erkennen dürfen und auch Gebetserhörungen, wo ich immer gedacht habe, die sind alle unerhört geblieben, dass ich wirklich jetzt sage, ich glaube, ich stehe so fest im Glauben. Ich glaube, es kann nichts mehr passieren, dass es mich auch noch mal so schmeißt, weil ich jetzt weiß, wo das Fundament ist und dass das auch wirklich trägt und hält.
Das Buch ist jetzt erschienen vor einiger Zeit. Es gab schon einige Reaktionen. Was hat dich denn da am meisten bewegt von den Menschen, die sich vielleicht direkt an dich gewandt haben?
Also also viele Menschen schreiben mir, dass sie das Buch in der Hand gehalten haben und erst gar nicht sich getraut haben, anfangen zu lesen und dass es dann aber nicht mehr weglesen konnten. Also viele Menschen lesen das so am Stück einmal durch, an ein oder an 2 Tagen und alle schreiben sie mir auch, sie haben Taschentücher gebraucht und das ist bestimmt auch eine gute Idee, sich die gleich nebenan zu legen. Und gleichzeitig schreiben sie mir aber auch, hey, und ich musste so herzlich lachen. Und das ist ja genau das, was uns passiert ist, diese Gleichzeitigkeit, diese Schwere und aber gleichzeitig dieses viele Leben und dieses Kinderlachen da drin. Und dann die Erkenntnis, dass das Leben so viel tiefer ist, als mir zu überlegen, was, ja, also so diese alltäglichen Sorgen. Genau, dass es sich lohnt, den Blickwinkel mal zu ändern. Auch hin zur Dankbarkeit. Hey, ich bin heute Morgen gesund aufgestanden und vor mir liegt eine Woche, die ich frei entscheiden kann, wie ich sie plane und so. Und das melden mir die Leute zurück, dass sie sich wirklich Gedanken machen. Und das macht mich unsagbar glücklich, wenn wir es schaffen, über den Tellerrand rauszuschauen. Ja.
Und auch für das Normale dankbar zu sein, weil es eben nicht normal ist.
Für das vermeintlich Normale dankbar
Genau.
zu sein, genau. Einfach auch ein
Ja.
Gespür dafür zu entwickeln, dass es eben nicht normal ist. Ja.
Vielen Dank, Lara. Danke für den Einblick in dein Buch. Und wer mehr wissen will über die ganze Geschichte, sollte das Buch sich kaufen und selber lesen. Ich danke dir.
Gerne, Dankeschön.
Das Buch, über das wir heute gesprochen haben, trägt den Titel Mama, glaubst du, die brauchen im Himmel noch einen Feuerwehrmann? Untertitel, was ich von meinem Sohn Mio über Gott und das Leben gelernt habe. Geschrieben hat es Lara Link. Es hat 204 Seiten, kostet 18 Euro. Kaufen können Sie es im Buchladen Ihres Vertrauens oder natürlich online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.